Tiki-Taka, der La-Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt. Tiki-Taka auf meinsportpodcast.de.
Klassiko ist Krieg. Klassiko ist anstrengend. Klassiko kann schön sein. Schönen guten Morgen, hier ist Nils Kern von Tiki-Taka, ihr wisst schon, eurem Lieblingspodcast zu La Liga bei meinsportpodcast.de und bei mir ist wie immer auch Alex Troika. Moin Alex.
Moin Moin, Servus Nils.
Ja, was meinst du, wer hat weniger geschlafen heute Nacht?
Ich glaube, du hast weniger geschlafen, aber auch ich habe nicht viel Schlaf erwischt. Viel Arbeit, viel zu tun, der Klassiker hält uns in Atem, auch journalistisch, ne, arbeitstechnisch. Vorab aber einen herzlichen Glückwunsch von meiner Seite an den Klassiker-Sieger. Congratulations, lieber Nils.
Gracias, gracias. Auch verdient der Sieger, oder?
Weiß ich nicht.
Machst du etwa einen auf Piquet, von wegen in der ersten Halbzeit ja, das schlechteste Madrid, auf das ich je im Bernabéu traf?
Ja, so einen halben Piquet mache ich vielleicht, ja. klar, das ist jetzt eine Zuspitzung von ihm, aber ja. Wenn wir direkt so einsteigen wollen, Barca war die bessere Mannschaft in Halbzeit 1. Für mich, dementsprechend kann ich die Aussage im Kern schon verstehen. Natürlich spitzt das zu und ob es jetzt das Schlechteste war, weiß ich nicht. Aber Barca war besser in Halbzeit 1. Dementsprechend, ja, war es ausgeglichen, denn die Halbzeit 2 ging ja an Real Madrid. Da war Real klar besser. So gesehen hätte ich mit dem Unentschieden gut leben können, finde ich.
Es hätte natürlich auch ein 3-3 werden können oder auch ein 4-0 oder 0-4. Chancen waren tatsächlich auf beiden Seiten da. Und da muss man dann auch direkt schon die Torhüter hervorheben. Das, was Courtois am ersten Durchgang noch gerettet hat, auch wenn jetzt das Schüsschen von Messi nicht so zwingend war, Griezmann die gut versemmelt hat. Das hat dann Ter Stegen im zweiten Durchgang durchgehauen. Also da erinnere ich mich so an das Traumtor von Isco.
Das Fast-Traumtor.
Das Fast-Traumtor. Also, boah. Ja. Ich weiß nicht, ob den andere Torhüter halten.
Ja, das war schon eine klasse Parade. Ich habe es mir ein paar Mal angesehen, wie er da so noch einen Zwischenschritt macht. Also ich glaube, wenn man Torhüter-Experte oder Analyst ist, dann muss man den schon sehr loben. Das war schon ein klasse Torhüterspiel. Ja. Aber auch Courtois muss man loben. Also ich fand zwei Paraden richtig stark, nämlich die gegen Arthur und die gegen Braithwaite. Denn es geht ja um Torhüterspiel, also nicht nur um ein Highlight-Reel, sag ich mal, wo er irgendwie in den Winkel abtaucht, sondern tatsächlich Torhüterspiel an sich, also das Rauskommen, das Großmachen, das Winkel verkürzen. Und das hat Courtois in beiden Szenen herausragend gemacht. Also auch da Kompliment an den Torhüter, der ja in den beiden Szenen den Rückstand gerettet hat oder Real Madrid vor dem Rückstand gerettet hat. Denn das waren zwar Riesenchancen, ne? Also mit einem anderen Torhüter kannst du auch 0-1 stehen.
Ja,
so eng war der Klassiker.
Ob andere Stürmer das besser nutzen. Arthur da fast ein bisschen kläglich, auch ein bisschen. Vielleicht hat Toni Kroos auch schon gedacht, ach, der trifft eh nicht, den lasse ich mal laufen. Hätte noch ein bisschen schneller sein können.
Da sah auch Toni nicht ganz so gut aus. Nee. Das war, ich glaube, die deutschen Fans oder deutschen Zuhörer oder generell die Deutschen kennen Toni Kroos als jemanden, der nicht ganz so sprintstark ist, ne? Also das war schon leider eine typische Großaktion im Rückwärtsgang. War komisch, ne? Also hat sich zu früh fast schon auf Courtois verlassen, hat da auch nicht mal durchgezogen. Nee. Gewährter Arthur, ja, den Lauf schon komisch, aber wie gesagt, es ging ja gut, aber dank
intelligent,
Courtois.
Intelligent, er wusste ja, dass Arthur verschießt oder er hatte das Vertrauen in Courtois.
Ja.
Naja. Das war eng. Und dann fast noch enger tatsächlich dann eingewechselt. Braithwaite kam ja in der zweiten Hälfte und dann tatsächlich eine seiner ersten Aktionen ist er plötzlich frei vor Courtois. Er weiß, dass Courtois gerne mal die Beine ein bisschen öffner stehen lässt.
Genau.
Und dann gerade noch so der Belgier irgendwie abgefälscht, sodass Varane den abgelenkten Ball wegdreschen konnte.
Also, hat man übrigens richtig gut gesehen, was Braithwaite geben kann dem FC Barcelona. Einfach diese tiefen Sprints, die eben Barca nicht hat, weil sie keine sprintstarken Stürmer haben oder Angreifer generell. Und das in der Szene hat man es gesehen. Ja, es war seine einzige wirkliche Offensivszene, aber da hat man eben gesehen, der kann der Mannschaft was geben. Genau das, was ich in den letzten Wochen gesagt habe. Aber im Umkehrschluss beim 0-1 war er direkt beteiligt, ne? Denn er hat ja dann quasi auf der rechten Seite gespielt und da Vinicius völlig aus den Augen verloren.
Und ja. Stimmt, ja. Toni Kroos hat ihm gesagt, hier geht da lang und Braithwaite war dann zu spät oder hat es nicht mitbekommen, zu spät gestartet, stimmt.
Da hat man gesehen, ein Stürmer, der dann quasi verteidigen muss, der ist halt oft verloren oder hat halt nicht diese Defensive Awareness und das hat sich da gerecht. Ich denke, das war auch ein Grund, warum Setién wieder mit Arturo Vidal angefangen hat, also quasi in einem einem Vierer-Mittelfeld, es war ja mehr oder weniger so ein 4-4-2. Vidal nahm so verschiedene Rollen ein, also gerne auf rechts so im Mittelfeld, ging aber auch immer wieder so ein bisschen ins Zentrum. Also es war schon ein klares 4-4-2. Warum? Weil Barca eben ja Ballsicherheit wollte, eine gute Feldaufteilung, auch gut stehen, aber eben mit dem Ball. Und das hat man gesehen, das hat eigentlich ganz gut geklappt, vor allem in der ersten Halbzeit. Und man hat eben gesehen dann, als Setién quasi riskant umgestellt hat, nämlich Vidal ging, und Braithwaite kam, dann fehlte hinten in der einen Szene die defensive Stabilität, hat sich direkt gerecht. Ne? Also ja, man sieht eben dieses Spiel, wie sehr es auch aufs Messerschneide war, ne? wie sehr kleine Details den Unterschied machen. Eine Parade hier, eine Parade da, eine Unaufmerksamkeit hier, ne? von Braithwaite oder eben davor die Chance, die er machen kann.
Also, Piqué klärt Isco Kopfball genau, auf der Linie.
Ja. Genau, Piqué klärt auf der Linie ganz genau. Hat er auch richtig stark gemacht, Piqué, ne? hat sofort gewusst, oh, da muss ich mich zurückziehen.
Ja, macht er öfter auch, dass er auf die Linie zurückgeht.
Also. Genau. Also auch sowas ist ja starkes Defensivspiel. Ne? Das wird ja immer gern vergessen, dass auch das gutes Defensivspiel ist. Ne? Eine Defensive Awareness eben. Aber wie auch übrigens von Varane oder Marcelo in der einen oder anderen Laufszene. Ne? Auch da gegen Messi beispielsweise haben beide den gut dicht gemacht. Also man sieht schon.
Marcelo kann noch sprinten.
Ja, ich war überrascht, muss ich echt sagen. Also, weil gegen Braithwaite wurde er abgelaufen, ne, kurz davor. Und normalerweise, wenn Messi zentral frei durch ist, eigentlich weiß man, was dann passiert, würde ich mal sagen. Oder 8 von 10 Mal, ne?
Aber wenn er Lust hat.
Dass er da das Laufduell verliert, boah.
Ja, mit Ball ist man immer ein bisschen langsamer, aber gegen den Marcelo, das ist dann schon deutlich und zeigt dann auch, dass er dann doch ein bisschen zu oft hat die Arme hängen lassen, der Messi, und vielleicht nicht so ganz richtig Lust hatte auf das Spiel oder...
Ja, da so würde ich es nicht sagen. Ich glaube einfach, das Alter hat sich bemerkbar gemacht. Das muss man leider so sehr sagen, so klar sagen. Ich denke auch da, alle 3 Tage spielen über Jahre hinweg, vor allem eben in dieser Saison, weil sie eben keine Stürmer haben, muss er ständig spielen. Es wird ja schon länger berichtet, dass er ein bisschen angeschlagen sein soll. Nicht krass genug, um ein Spiel zu verpassen, also um wirklich zu pausieren, aber eben nicht bei 100%. Und das kann sich tatsächlich in solchen Sprints bemerkbar machen, wo dann eben diese 10% Spritzigkeit fehlen. Ne? Deswegen, ja, auch das ein Problem, das Barca gekostet hat, ne?
Ja, für mich war, ich wusste vor dem Spiel nicht so recht, wird es ein Klangstico mit Angst für mich oder am Ende war es dann doch dieser erhoffte Klassiko, denn das war für mich schon so das erhoffte mentale Zeichen der Mannschaft, wo ich dran gezweifelt habe, ob die Mannschaft noch so funktioniert, Selbstvertrauen hat, dass die Automatismen dann wieder laufen, dass sie kämpfen kann und ja, sowohl die enttäuscht haben gegen City, Carvajal und Casemiro, haben ja, sich um 180 Grad gedreht und ein Riesenspiel abgeliefert, also im Gegenpressing, unüberwindbar. Carvajal hat so oft gestört, auch Casemiro einiges am eigenen Strafraum, auch Risikotacklings, so viele Bälle gerettet und auch einer, der gar nicht gegen City zum Einsatz kam, verwunderlicherweise, hat ein kleines Partidasso aufs Parkett gezaubert und das war Toni Kroos, der natürlich mal wieder seine 98% Ballbesitz hat. Das klingt bei ihm normal, aber in einem Klassiko, das ist schon Weltklasse, weil ja, man weiß schon auch, dass Busquets und Arthur mal gut draufgehen können, wie widerspenstig Vidal sein kann. Und trotzdem ging da eigentlich fast jeder Ball an den Mann. Dazu dann auch noch diese Vorlage auf Vinicius, also einfach bockstarke Partie der Königlichen. Kroos, Carvajal, Casemiro, auch ein Courtois und sogar mal wieder Marcelo, fast eine Resurrection oder wie man das nennt. Also da denkt man, Mendy hat ihm längst den Rang abgelaufen, dann zeigt er nochmal, dass es er mit seinen alten...
Erinnere mich mal eben dran, wer hat ein Loblied auf Marcelo gesungen, dass er im Klassiker spielen könnte am Freitag? Wer war das?
Ach ja, stimmt, du. Siehst du? Weil du hast auch gut prognostiziert, dass Barca ein bisschen die rechte Seite vernachlässigen könnte oder dass Vidal halt immer mehr noch reinrückt, statt da Richtung Eckfahne zu gehen. Und das war schon ziemlich präzise.
Ja, du konntest es dir einfach erlauben, quasi einen vermeintlich defensiv schwächeren Linksverteidiger aufzustellen, weil eben Barca über rechts nicht so gefährlich ist. Das ist halt einfach so. Auch jetzt Vidal, wie gesagt, ich kann schon verstehen, warum man ihn aufstellt und so, aber er hat eben nicht diese wenig Schlagskraft über rechts oder er geht nicht die Linie entlang, er kann kein 1 gegen 1, er kann keine Dribblings. Dementsprechend kannst du es dir erlauben, Marcelo aufzustellen, weil eben Marcelo so viel mehr nach vorne bringt und im Zusammenspiel und eben ja kreativ ist. Mendy ist ja ein typischer Außenläufer und Marcelo ist ja immer mehr ein Mittelfeldspieler, ne, der kreativ mit dem Ball am Fuß ist. Ja, hat sich im Nachhinein bezahlt gemacht, ne?
Die Aufstellung von Marcelo. Ich habe auch Vidal nie wirklich in dem Bereich zwischen Strafraum und Eckfahne gesehen. Also er hat sich dann doch schon schnell zentral orientiert. Ja, egal, das war so die Ansage dann auch von Setien. Und Marcelo auch ein absolutes Plus im Zusammenspiel mit Vinicius Junior. Bei dem ja, klappt halt noch nicht so viel im Abschluss, egal ob Abspiel oder Schuss. Aber da im Zusammenspiel mit Marcelo, das hat mir schon gut gefallen, wie die beiden sich da hoch durchgedoppelpasst haben. Auch wenn das im ersten Durchgang nicht zum Erfolg geführt hat, da sind doch einige ja, Zuspiele von Vinicius irgendwie verendet oder nicht wirklich zum Ziel gefunden. Marcelo da schon ein bisschen zwingender mit seinen Hereingaben, aber auch da fehlt noch ein bisschen so diese Strafraumpräsenz der Königlichen, die man sich erhofft, weil Benzema aktuell nicht in Form hatte, so diesen einen Kopfball, dann Isco noch eine gute Kopfballablage im ersten Durchgang, aber das war es eigentlich auch schon. Da muss noch ein bisschen mehr kommen.
Ja.
Was hatte ich noch? Wir hatten natürlich jetzt den ersten Klassiko, das erste Mal seit Oktober 2014, dass Real Madrid mal wieder ein Ligaheimspiel gegen Barca daheim gewinnt. Damals ein 3:1, auch nach Rückstand, glaube ich. Heute, das oder am Sonntag, das hätte schon auch noch nach einem Rückstand geben können, aber das ist so mein Gedanke. Ich glaube, die Mannschaft war gestern so fit, so mental auf der Höhe, dass sie auch einen Rückstand nicht aufgehalten hätte, weil dieser Druck, den es da in der zweiten Hälfte gab, wo auch das Bernabeu, ich glaube 78.000 waren da mitgemacht hat, das war schon für mich so die beste Atmosphäre, die ich seit langem dort erlebt habe, also über ein Jahr her, dass es mal wieder so laut, so packend wurde, wo jede Grätsche gefeiert wird, vom Gegner ausgepfiffen, also schon spannend. Auch Matteo Laos kann man da, glaube ich, erwähnen, dass es eigentlich ein ganz souveränes Spiel war, außer am Anfang so diese Doppelgelbe für
Carvajal
Alba.
Die war unnötig und habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Ich habe es nur auf dem Fernseher gesehen, logischerweise im Fernseher. Aber ich habe da überhaupt nichts wahrgenommen, was eine gelbe Karte bzw. eine doppelgelbe rechtfertigen würde. Da war ein Mini-Schubser von Carvajal, der ist auch schon völlig irrelevant. Jordi Alba macht gar nichts, wofür es da gelb gab. Bezeichnend auch, dass sie sich zur Halbzeit mit dem Halbzeitpfiff direkt vertragen haben, ne? Sich da abgeklatscht haben und gelächelt haben und gelacht haben und gefeixt haben. Also man hat gesehen, das war eine völlig lächerliche Gelbe. Ich dachte mir schon, um Gottes Willen geht das jetzt wieder los. Aber Lob an Matteo Laos, er hat das wirklich souverän gepfiffen, das Spiel. Also abgesehen von dieser Doppelgelben, die im Nachhinein ja recht nichtig war. Fehlerfreies Spiel, wirklich super, super gut gepfiffen. War fast schon ein bisschen zu wenig los, ne, im Klassiko bezüglich Hitzigkeit, Fouls, irgendwie Kontroversen gab es gar nicht. Ein härteres Foul von Messi, glaube ich, gab es, ne, dafür hat er gelb gesehen, so von hinten, da war, glaube ich, auch Frust mit dabei. Ansonsten 85. kann ich mich kann ich mich an kein Foul erinnern, das irgendwie kontrovers wäre oder sonst irgendwie eine Elfmeterszene, nichts, ne?
Ja, eine Elfmeterszene, Piqué gegen Vinicius, aber das war mir zu wenig. Da hat Vinicius mehr in den Boden getreten, ist dann gefallen, als dass da ein richtiger Kontakt war. Aber nee, auch weil die Tacklings einfach alle sehr präzise gesessen haben. So mit Risiko im eigenen Strafraum, Casemiro, Carvajal, die waren einfach bei 100% voll da. Auch ein Ramos hat ein gutes Spiel gemacht. Das hat da einfach, da gab es nichts zum Aufregen. Und Barca wusste auch so, oh, krass, schon wieder Ball gespielt. Und hat zwar wehgetan, aber ja, das war dann faires Foul.
Ja, also wie gesagt,
Zweikampf.
Wie gesagt, auch von der Emotionalität langsam war es ja ein eher flacher Klassiker, sage ich mal. Also da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Aber ich habe auch irgendwie Barca genauso erwartet, muss ich auch ehrlich sagen. Also es war klar, auch von den Aussagen Setiens vor dem Spiel, dass sie wirklich um Spielkontrolle, um Ballkontrolle, um Ruhe bemüht sind, dass sie wirklich genauso spielen in Halbzeit 1, wie es der Trainer vorgibt. Ich habe das wirklich genauso erwartet. Also fast schon klinisch, ruhig, langsam und ja, den Gegner ein bisschen den emotionalen Zahn ziehen, und sie haben das in Halbzeit 1 ja dann klasse gemacht. Also die ersten 20 Minuten waren langweilig, da waren sie mir zu brav, zu bieder, zu um Ruhe bemüht, aber so ab der 20. bis zur 45. war Barca für mich klar besser, hat das auch wirklich richtig gut gemacht und eben auch diesen emotionalen Zahn dem Real Madrid gezogen, glaube ich. Aber irgendwie, durch die Chance von Isco, durch diesen Schlenzer, ne, da ist Madrid erwacht, fand ich. Also das ist das, was ich beobachtet habe.
Nach dem Seitenwechsel.
Genau, generell, aber das war ja die erste Chance, glaube ich, ne, in der zweiten Halbzeit, die erste gute. Auch wenn es keine herausgespielte Chance war, aber ein super Schuss. Und irgendwie hat dieser Schuss, diese Chance, fand ich, Real Madrid und auch das Bernabeu aufgeweckt. Und ab da ging es bergab für Barca, muss man sagen.
Ja, und dann wurde tatsächlich Geschichte geschrieben. Es kam zum jüngsten ausländischen Klassikotorschützen. 19 Jahre und 233 Tage, Vinicius Junior. Was meinst du, wer da auf Platz 2 steht? Der zweitjüngste ausländische Klassikotorschütze?
Messi.
Ja, 19 Jahre und 259 Tage.
Das war der Hattrick,
Tage,
oder?
Das weiß ich jetzt nicht, wahrscheinlich 26 Tage älter, damals bei seinem
Debüt. Ich glaube, das war beim 3-3 Hattrick im Camp Nou vor keine Ahnung wie vielen Jahren. Könnte ich mir gut vorstellen, denn da war, glaube ich, 19 oder so. Ja, auf jeden Fall. Ja. Übrigens, Vinicius auch ein bisschen, jemand hat das auf Twitter geschrieben, bezeichnend, dass er durch einen abgefälschten Schuss trifft. Anders konnte er nicht treffen, hat irgendein Journalist geschrieben.
Der trifft irgendwie immer so.
Der trifft immer abgefälscht. Also wirklich, der Torschuss ist seine Sache nicht. Aber was man ihm zugute lassen muss, er stresst halt die Defensive unfassbar. Durch seine Schnelligkeit, durch diese Wuseligkeit, die er da hat, ne, ist er immer sehr schwer zu greifen. Und einfach dadurch lohnt sich seine Aufstellung immer, finde ich. Weil er eben wirklich eine Defensive stresst. Und auch wenn eben der Abschluss nicht da ist, aber du siehst ja, ne, die Defensive hat Probleme gegen so einen schnellen Außenstürmer und das ist eben genau das, was auf der anderen Seite Barca eben abgeht, beispielsweise durch die Verletzung von Dembélé. Die haben eben keinen so einen Flügeldribbler, der halt ständig Stress macht, außer Ansu Fati, aber der ist halt nochmal eine Ecke jünger und aktuell vertraut ihm Setien auch nicht so und ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht, warum. Also finde ich auch ein bisschen erstaunlich, denn ja, das Element diese Dribbelgefahr, so nenne ich es mal, das geht Barca eindeutig ab. Auch.
Ja, und Vinicius bringt das aktuell voll mit, spielt mit Selbstvertrauen auf, hat Lust, hat das Tempo, kann wirklich mehrere Verteidiger beschäftigen, aber dann eben im Abschluss, egal ob Zuspiel oder Schuss, scheitert er dann oft, da muss er sich einfach verbessern, da sieht er wirklich aus wie mit zwei linken Füßen. Ab und zu kommt so natürlich ein Zuspiel an und dann konnte Isco oder Benzema das nicht verwerten, aber seine Quote hat er noch ziemlich viel Streuung dabei und da muss er sich verbessern. Aber solange er das Ding macht, ist das eigentlich alles vergeben und da war dann der Held, hat auch noch gejubelt wie Ronaldo, diesen Jubel schön auf sich gezeigt und alles.
Habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, zum Glück. Nur eine kleine Randnotiz. Kleine Randnotiz auch, Real Madrid war davor 424 Minuten ohne Tor im Klassiko. Krass. Sprich Hinspiel 0-0, auch in der Rückrunde letztes Jahr und auch im Pokalrückspiel das 0-3. Apropos, keine Treffer und jetzt endlich wieder.
Ohne Tor im Klassiko, jetzt wirst du nochmal eine Statistik auspacken. Es war das erste Mal seit wie viel Jahren, dass Barca in beiden Liga-Klassikos kein Tor schießen konnte?
Seit vielen, vielen, vielen Jahren, da waren wir beide noch nicht geboren, 1975.
Krass.
Das letzte Mal, als Barca weder Hinspiel noch Rückspiel treffen konnte.
Ja, unfassbare Statistik. Also spricht auch ein bisschen, ja, eine klare Sprache, ne? Da fehlte es einfach ein bisschen am Killerinstinkt. Ich muss ehrlich sagen, mir wäre es lieber gewesen, sie hätten den Hinspiel-Klassiko verloren, statt jetzt diesen. Punktemäßig logischerweise kein Unterschied gewesen, aber ich fand, da hätten sie es mehr verdient. Also ich fand sie im Hinspiel Barca wirklich, wirklich schwach und da war es mir zu wenig, gestern war es mir nicht zu wenig. Also klar, du kannst mal eine schwache halbe Stunde oder so erwischen gegen Real Madrid oder anders gesagt, dass Real Madrid einfach mal besser ist zu Hause, das kommt halt einfach vor. Das ist, eine super starke Mannschaft. Ich fand generell den Auftritt gestern okay bis gut, vor allem in der ersten Halbzeit, zweite, okay, war es zu wenig, aber das passiert halt mal. Aber ja, im Hinspiel fand ich Barca wirklich um Welten schwächer. Gestern hätten sie, ja, wie gesagt, eine Führung verdient und wenn es dann unentschieden ausgeht, kann, denke ich, jeder mit leben.
Ja, Hinspiel war doch Real, in Anführungszeichen, nur dominant überlegen, aber jetzt auch nicht so zwingend.
Ja, aber mir, klar, aber mir war Barca zu schwach im Hinspiel. Also vor allem Heimspiel im Camp Nou, da erwarte ich einfach mehr. Jetzt gestern, ich habe genau mit so einem Spiel gerechnet. Ich fand vier richtig gute Chancen. Ich habe den XG gestern herausgesucht. Der war sogar zugunsten Barcas, zumindest auf einem Portal. Ich glaube, leicht vorne war dementsprechend, ja, es kann 1-0 Barca ausgehen, 2-1 oder 1-1, kann sich keiner beschweren. Lassen wir nochmal nachgucken. Real Madrid XG von 1,15, Barca von 1,66. Und natürlich Grund dafür diese vier vermeintlich großen Chancen. Das waren wirklich vier gute Torchancen. Wenn du eine davon nutzt oder zwei, kann sich keiner beschweren. Wie gesagt, unterm Strich bin ich jetzt nicht so niedergeschlagen, weil der Auftritt okay war. Aber natürlich bitter, Tabellenführung weg. Noch bitterer für mich übrigens, direkter Vergleich verloren. Das stinkt mir fast schon mehr, weil das einfach der Schlüssel sein kann am Ende bei Punktgleichheit, ne? Wirst du nicht Meister.
Absolut. Ja. Deswegen sind das eigentlich aktuell nicht ein Punkt Vorsprung von Real auf Barca, 56 genau. auf 55, sondern zwei Punkte.
Genau.
Sollte Real nächstes Wochenende verlieren bei Betis und Barca unentschieden spielen, hätten beide 56, dann wäre trotzdem Real noch Tabellenführer.
Also das vergisst man, glaube ich, oft als Deutscher, sage ich mal, weil es das in der Bundesliga nicht gibt, aber eben der direkte Vergleich ist virtuell immer anzuwenden in Spanien. Ich finde das auch eine gute Regelung, muss ich auch ehrlich sagen. Ich mag den direkten Vergleich sehr. Dementsprechend, ja, wurmt mich das fast noch ein bisschen mehr.
Erinnerst du dich noch, wann es das mal gab in La Liga?
Boah.
2006-07, die Saison. Da hatten beide am Saisonende jeweils 76 Punkte auf dem Konto und weil Real sich in den Klassikos halt ein bisschen besser angestellt hat, ging die Meisterschaft 2007 an die Königlichen, trotz Punktegleichheit.
Siehst du mal. Das kann tatsächlich dieses Jahr wirklich ein Fotofinish werden, denn ich fand, gestern hat man es auch wieder gesehen, beide Mannschaften sind nicht in so einer guten Form oder Verfassung in der ganzen Saison schon, sind wirklich auch in der Champions League keine Favoriten, unabhängig vom Hinspielergebnis gegen City. Allgemein von der Form, von den Auftritten her, sieht man, beide haben Probleme. Beide sind meiner Meinung nach wirklich komplett auf Augenhöhe. Das hat man gestern wirklich super, super gut gesehen. Erste Halbzeit gegen Barca, zweite an Real. Das war wirklich bezeichnend, fand ich, für die ganze Saison. Deswegen erwarte ich wirklich ein Fotofinish mit einem Sieg hier mehr, einer Niederlage hier mehr oder einem Unentschieden, das irgendwie zustande kommt und das dann den Ausschlag gibt. Und deswegen kann dieser direkte Vergleich wirklich Gold wert sein für Real. Ne? Muss man echt sagen.
Bezeichnet ein bisschen auch die defensiven Werte der beiden Teams. So Barcelona hat so mit einer der schwächsten Defensiven in seiner Geschichte jetzt schon 31 Gegentore nach eben 26 Spieltagen und Madrid die tatsächlich beste Defensive in seiner Vereinsgeschichte mit nur 17 Gegentoren aus 26 Partien. Natürlich haben die Königlichen in den letzten Partien öfter mal gewackelt, nicht nur in La Liga, auch Champions League und Copa del Rey, aber jetzt mal wieder Courtois mit Selbstvertrauen, auch Ramos, Carvajal, alle auf der Höhe. Dann hat man sogar den Pichichi in La Liga irgendwie vom Tore schießen, trotz drei Schüssen, glaube ich, von Messi abgehalten. Also vielleicht da auch ein bisschen so das Geheimnis dieser königlichen Tabellenführung jetzt wieder, die weswegen sie da vorne stehen, nur zwei Niederlagen und nur 17 Gegentore. Das ist, glaube ich, nach Liverpool der zweitbeste Wert in Europas Top-Ligen. Und allein deswegen muss ich mal wieder sagen, gegen das schwächste Barca in der Ära Messi ist die Meisterschaft jetzt erst recht absolute Pflicht, weil so einfach hat es Barca den Königlichen in den letzten 10, 15 Jahren noch nie gemacht. Deswegen muss man jetzt wirklich da oben dran bleiben und kann dann auch fast schon die Champions League vernachlässigen. Natürlich werden sie das nicht machen, aber ein Aus gegen City, ich glaube schon trotzdem noch an Weiterkommen, aber es wäre nicht so bitter, weil man weiß, hey, die Liga hat Priorität, das hat Zidane schon im Sommer so ausgerufen und es wäre wirklich sehr peinlich, wenn dieses schwächelnde, taumelnde Barcelona, das noch mehr taumelt und schwächelt als Real, sich erneut die Meisterschaft sichert.
Ja, weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde, denn nochmal, wie gesagt, für mich sind beide komplett auf Augenhöhe. Da entscheiden Kleinigkeiten, ne? wie gestern eine verballerte Chance oder da eben ein abgefälschter Ball. Ich weiß jetzt gar nicht, ich kenne das Restprogramm jetzt nicht. Ich habe auf Twitter gelesen, Barca soll vermeintlich ein schwereres haben. Das kann ich jetzt nicht einschätzen, habe ich mir nicht angeschaut. Aber ja, im Endeffekt, wenn du alle Spiele gewinnst, bist du Meister als Real Madrid. Ne? Wie viele Spiele sind es noch? 13 oder was?
12. 38 hat's.
Ja, dass sie alle gewinnen, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich denke, beide werden da noch patzen, werden noch federn lassen. Aber natürlich, klar, super Ausgangsposition für Real jetzt. Und man hat es in der eigenen Hand im Endeffekt. Ne? Klar, logisch.
Das ist schon richtig. Vor allem auch beeindruckend, dass Real Madrid immer noch ungeschlagen ist gegen die so vermeintlichen Top 5 in der Liga. Also weder Niederlage gegen Sevilla, Valencia, Bilbao, noch gegen Atletico, noch gegen Barca. Auch da so ein bisschen die Geheimformel. Dafür patzen sie dann gegen Celta und gegen Levante und gegen Mallorca. Also lassen da gerne mal Punkte, aber gegen die Großen reicht es dann doch. Und Madrid, bitte?
Ja, genau. Und ich wollte sagen, genau das zeigt ja auf, dass der das Restprogramm ja nicht so wichtig ist, wenn Real eben gegen, also wie schwer das ist, wenn Real eher gegen die Kleineren patzt. Von daher habe ich noch ein bisschen Hoffnung, aber jetzt hängen erstmal die Köpfe im Kampf.
Real muss noch gegen Valencia, gegen Bilbao, ansonsten ist das alles, es ist auch so eh schon machbar, auch Getafe kommt noch und Real Sociedad, aber Barca dagegen noch, auch gegen Bilbao, Sevilla, Atletico.
Ui, schwierig.
Auch Real Sociedad, es könnte schon auch eher nach Mallorca, die sind ja auch, könnten mal daheim für eine Überraschung gut sein, ich weiß das noch. Mal schauen. Jetzt am Wochenende, direkt dann schon Samstag, Barca empfängt Real Sociedad. Da kommt es dann schon zur nächsten königlichen Prüfung für die Katalanen. Mhm. Während die Königlichen dann selbst Sonntagabend bei Betis im Einsatz sind. Schwächelndes Betis, also das müsste auch mal wieder machbar sein für die Blancos. Und ja, hast du noch was zur Tabelle oder zumindest zu den ersten beiden Plätzen? Jetzt schon neunmal nicht gewonnen, Barca, das ist schon auch...
Das ist schon
krass, aber
müsste man jetzt nachschauen, wann das zuletzt der Fall war. Ich bin jetzt nicht für meine Zahlenkunde.
Wird keine 100-Punkte-Saison mehr.
Wird keine 100-Punkte-Saison. Nee, 9 Spiele von 26 nicht gewinnen ist für Barca viel. 10 von 26 hat Real nicht gewonnen, wobei es 8 Unentschieden gab. Also das zeigt einfach auf, die beiden Granden sind nicht auf der Höhe ihrer Schaffenskraft in dieser Saison. Das ist deutlich zu sehen. Das kann man so als Fazit stehen lassen, denke ich. Es wird spannend, es bleibt spannend. Aber klar, das gibt jetzt einen emotionalen Boost für Real. Also ich fand auch, die waren eindeutig angeschlagen in der ersten Halbzeit durch diese, 3 Spiele ohne Sieg, 2 Pleiten in einer Woche. Ne? Ja. Das hat man klar gesehen und ich glaube, Busquets und Piqué haben das schon richtig angesprochen. Man hatte eine einmalige Gelegenheit verpasst. Oder man hat sie verpasst. Piqué hat sogar gesagt, wir haben beide unsere Probleme. Wir hätten quasi auf den Tisch hauen müssen und ein Zeichen setzen müssen, weil eben Real so beieinander war, sage ich es mal, in Hälfte 1. Vertane Chance, ne? Das wurmt, glaube ich, Barca dann schon sehr. Aber so ist
angeschlagen,
das halt,
ne? Angeschlagen schon, absolut. Das hatte ich auch so gegen City gesehen in der Schlussphase, als sie da kaum noch Lösungen fanden und wieder diese verzweifelten Blicke es fast schon auf dem Platz gab. Aber statt Klangstico wurde es dann doch ein Classico
mit apropos,
den Helden Vinicius und Mariano.
Apropos Sie, der Kollege CR7 war vor Ort, hat Glück gebracht, ne?
Hat Glück gebracht, ja. Irgendwie hat er mal wieder Lust gehabt, seine alten Kollegen zu sehen.
War das erste Mal, oder, dass er vor Ort war?
Das erste Mal seit seinem Wechsel im Sommer 18.
Auch komisch, ne? Dass er da nicht häufiger
rumkommt. Warum soll er sonst kommen? Er muss ja meistens auch am Wochenende spielen, also schwierig da.
Stimmt schon.
Wenn er nach Madrid kommt, dann eher vors Gericht, aber ich glaube, das hat sich mittlerweile auch erledigt. CR7 war da, gibt auch Videos, wie er sich über die Tore freut.
Das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur ein Foto gesehen, wie er da sitzt in seiner Loge. Aber auf jeden Fall Glück gebracht. Also, so viel dazu, ne? Der alte Glück Heiland gebracht, hat Glück gebracht.
Ja. Alte Heiland. Heiland R7. Wir haben an diesem Spieltag Jornada 26 schon noch für euch. Spiel des Spieltags, ein Aufreger des Spieltags. Also nein, der Klassiker war nicht das Spiel des Spieltags. Das wäre zu einfach, sind wir mal ehrlich. Ja. Und das schauen wir uns gleich an nach einer Werbung.
Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert Das Spiel meines Lebens.
Lukas ist mein Gast in dieser Woche bei Das Spiel meines Lebens. Er spricht über den Super Bowl 51, ein nicht für möglich gehaltenes Comeback von Tom Brady und seinen New England Patriots gegen die Atlanta Falcons damals. Und welchen Fehler hat Matt Ryan gemacht? Das alles in der neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.
Ein Spiel des Spieltags muss ja nicht nur spannend und unterhalten sein, sondern auch einiges geboten haben. Eigentlich am besten nochmal vielleicht auch Wendungen beim Ergebnis, dass plötzlich der Spielstand sich ändert, dass es vielleicht auch ein paar Karten, auch mal ein Platzverweis fliegt. Am besten dann auch noch ein Tor in der Nachspielzeit, am besten dann auch noch ein Tor, das dann auch noch das Spiel entscheidet oder das Ergebnis wieder dreht. Und das gab es an diesem Spieltag in der Partie zwischen Sevilla und Osasuna. Sevilla da früh, ich glaube schon in der ersten Hälfte 2-0 in Führung gewesen, dank Enesiri und Ocampos. Ocampos jetzt schon 9 Tore in La Liga, also ja, auch ziemlich gut drauf. Und dann kam Osasuna tatsächlich noch zurück und das in Unterzahl.
Ja.
Wie war das? Osasuna-Keeper Herrera hat da Hand genutzt außerhalb des Strafraums irgendwie, wurde so halb angeschossen und der Schiedsrichter dachte erst, es war kein Handspiel, aber irgendwie übers Knie ging der Ball dann noch an den Oberarm und das war dann rot.
Das war dann rot, ja. Tatsächlich hatte das Spiel alles, also einiges. Wie gesagt, 2-0, 2-0 Sevilla und dann zwei super, super strittige Handszenen. Da, wir werden später noch mehr Handszenen haben, die noch strittiger waren, aber auch die waren schon strittig. Torhüter Herrera hat tatsächlich ein Tor verhindert durch sein Handspiel. Ob es absichtlich war oder nicht, sei tatsächlich mal dahingestellt in der Szene, aber er eilte eben aus seinem Tor heraus. Und ich glaube, es war wieder Ocampos, hat sich, wenn ich das richtig gesehen habe, den Ball vorgelegt, wäre quasi aufs leere Tor zugelaufen. Hm. Und Herrera, der Schlussmann, hat eben den Ball mit dem Arm abgewehrt. Ich glaube, er sprang vom Knie an seinen Arm. Also dementsprechend, ob es absichtlich war, sei dahingestellt. Aber nochmal, wenn er den Ball nicht mit dem Arm abwehrt, ist Ocampos halt durch und kann den Ball ins leere Tor schieben. Weil eben Herrera 18 oder was Meter aus seinem Tor herausgeeilt war. Dementsprechend war das für mich tatsächlich die richtige Entscheidung, diese rote Karte zu geben für dieses Handspiel, weil er eben eine außerhalb des Strafraums Hand gespielt hat und eben eine super große Chance vereitelt hat. Da dachte man, okay, 0-2 hinten, Osasuna ein Mann weniger, Stammtorwart muss raus, das war's und plötzlich, nee.
Vor allem auch noch in Sevilla, also eigentlich müssen die Andalusier das locker runterspielen
und
dann kam Osasuna noch zurück.
Genau, ich glaube, ein Kopfball war es von Hernandez zum 1-2 und dann ein super strittiger Handelfmeter. Da wurde, ich weiß gar nicht mehr, wer es war,
Escudero,
wurde der Arm angebolzt, der dreht sich so weg, hat den Arm am Körper, aber die Handfläche steht so ein bisschen heraus. Ganz kuriose Szene und die herausstehende Handfläche wird ihm bei der Flanke angeschossen und er steht genau am Strafraum-Eck. Also wirklich genau am Eck. Ja. Ich glaube, diese VAR-Review hat 5 Minuten gedauert, also unfassbar lange. Und ich bin mir auch sehr sicher, der Schiedsrichter hatte keine Ahnung, was er entscheiden soll. Sonst dauert das nicht so unfassbar lange. Und am Ende hat er sich leider, finde ich, für Elfmeter entschieden. Ich fand auch die Szene super strittig und ja, eher falsch. Also ich glaube nicht, dass er das will. Er steht da nur und wie gesagt, der Arm, also die Handfläche ist draußen, aber nicht mal der Arm, der komplette. Und dann wird er angebolzt bei einer Flanke aus 1 Meter. Also für mich eine Fehlentscheidung. Torres machte dann das 2-2 per Elfmeter.
Und da muss man sich echt fragen, was die Spieler noch machen müssen. Wenn sie schon Arme hinter dem Rücken verschränken, am besten die Arme unter dem Trikot irgendwie verstecken.
Ja. Und noch, super, wie gesagt, hinten raus, dann war natürlich Sevilla richtig wütend und dann gab es eine Schlussphase mit, ich glaube, 6 Minuten, 7 Minuten 8. Nachspielzeit, 8 sogar, ne? Oder 8 waren es. Und in der 94. hat Neuzugang El Nesiri das 3-2 über die Linie gestochert aus irgendwie 1 Meter. Also da waren absolute, das Sanchez-Pizjuan stand Kopf und ein super, super, super wichtiges Sieg für Sevilla, denn sie sind durch den Dreier auf Rang 3 gesprungen. Also in der Tabelle im Champions League Rang 3 mit nun 46 Punkten. Also da sieht man mal, wie wichtig dieser Sieg für die Mannen von Lopetegui war und ja, wie auch verrückt dieses Spiel war, ne?
Ja, absolut. Auch spannend, dass eben da En-Nesyri, der ja für 20 Millionen von Leganés kam im Winter, ohne irgendwie Schlupfloch und Verletzung, dass er da direkt schon Luc de Jong, der ja aus Eindhoven, glaube ich, kam, auf die Bank verdrängt hat. Also jetzt in so kurzer Zeit schon 3-4 Mal geknipst En-Nesyri für Sevilla, jetzt 2-mal gegen Osasuna und de Jong da kaum noch mit Chancen irgendwie von Beginn an zu spielen. Aber En-Nesyri zahlt da das Vertrauen von Lopetegui direkt zurück und scheint auch gut aufzugehen da in diesem typischen Flügelspiel von Sevilla, ja, mit Navas, mit Reguilón. Auch in Ocampos blüht aktuell weiter auf.
Also ja, der spielt eine klasse Saison, Ocampos. Was für Sevilla wichtig ist, dass sie zwei verschiedene Spielertypen haben, Stürmertypen, denn sie wechseln tatsächlich gerne de Jong dann ein, wenn sie ein Tor brauchen, und haben dann eben einen, der eher in El-Nesyri, der eher schnell ist, der wendig ist, und eben in de Jong diesen Zielspieler, der kopfballstark ist, der Bälle festmacht. Und am Ende haben sie eben beide auf dem Platz gehabt, und de Jong war da auch beteiligt, denn er hat die Innenverteidiger gebunden im Fünfer bei der Flanke. Und da sieht man mal, ne, einfach mal zwei verschiedene Stürmer haben, die dann vorne reinwerfen, das ist ein gutes Mittel. Und dementsprechend, ja, ergänzen die beiden sich auch gut. So gesehen, ja, hat da Sevilla alles richtig gemacht, indem sie sich da zwei verschiedene Stürmertypen geangelt haben, die sie eben mal zusammen aufs Spielfeld bringen, die abwechselnd, die je nach Spielplan eingesetzt werden. Also war schon gut.
Apropos große Stürmerauswahl oder Qual der Wahl für den Trainer, welche Offensivkräfte er einsetzt, da sind wir jetzt schon beim nächsten Spiel, denn da kamen wirklich, ich glaube, alle möglichen Offensivkräfte zum Einsatz. Es gibt wieder eine Genesung. Bei Atletico, Diego Costa hat sein Comeback gegeben. Er wurde eingewechselt, Vitolo wurde eingewechselt, Joao Felix wurde eingewechselt und Morata und Correa haben eh schon gespielt. Also viel mehr, und Carrasco auch, viel mehr offensiv konnte er da nicht auf den Platz bringen. Trotzdem hat mal wieder nur ein anderer getroffen. Der Mann für die wichtigen Tore, wer ist das bei Atletico?
Correa? Nee, Saul?
Ja, stimmt, der ist auch, aber Saul.
Ja, in der Saison, ist es tatsächlich Correa, aber generell ja. Better Call Saul, ne, wenn du ein wichtiges Tor brauchst. Da,
kommt eine neue Staffel übrigens, aber irgendwie, ich glaube, Netflix Spanien hat die neue Folge noch nicht.
Ich hatte noch keine Zeit vor lauter Fußball, ja, vor lauter Barca, vor lauter Heckmeck bei diesem Verein und vor lauter Spielen habe ich noch keine Zeit, aber ich bin großer Fan der Serie. Ja, ich bin aber auch, schöne Überleitung, großer Fan dieses Fußballspielers, denn es war ein absolutes Golasso von Saul. Ja. Also der Typ hat wirklich alles drauf, dieses Tor, war so ein Volley, ne, von der Strafraumkante. Direkt Abnahme, perfekte Schusshaltung, hart ins Eck. Also dieses Tor müsst ihr euch nochmal anschauen, liebe Zuhörer. Wirklich ein absolutes Golasso, auch mehr oder weniger aus dem Nichts. Denn, du hast es angesprochen, sie haben wieder lauter fitte Stürmer, Atletico, aber immer noch Probleme, Torschossen herauszuspielen. Also zumindest so richtig zwingende. Ne? Also nach vorne gegen einen tiefstehenden Gegner waren sie ja noch nie die kreativsten, sage ich mal. Dementsprechend, dieses Golasso tat Atletico gut, kam zur rechten Zeit, aber eben, sie lagen nämlich hinten, das war eben der Ausgleich, aber zu mehr hat es dann nicht gereicht, also hinten raus war, ja, das Spiel offen, im Endeffekt das Unentschieden, die Punkteteilung für beide ein schlechtes Ergebnis, ne? Für Atletico im Kampf um die Champions League, sie sind jetzt wieder auf Platz 5 abgerutscht und Espanyol, richtig bitter, die bleiben weiterhin letzter. Also klar könnte man normalerweise sagen, ja, Espanyol daheim gegen Atletico 1-1, nehmen wir mit. Aber es ist eben zu wenig, wenn du Letzter bist und eben Siege brauchst, denn die Spiele gehen nach Espanyol aus. Also es war eine gute Leistung, aber...
Letzte drei Partien hat Espanyol nur 2 Punkte geholt. Das kann für ein Schlusslicht schon, klingt eigentlich okay, aber für das, was Espanyol da für eine Mannschaft auf dem Platz hat, jetzt De Thomas kam auch zurück, muss da mehr drin sein. De Thomas war auch beim 1-0 involviert, aber im Endeffekt war das ein Eigentor vom Savic. Ja. Und De Thomas, war, ich glaube, der DAZN-Kommentator hat gesagt, für 11 Millionen kam er, aber eigentlich waren das doch auch 20 Millionen.
Nee, das waren 20.
Und De Thomas da eben auch jetzt schon 4 Tore in 5 Ligaspielen für Espanyol, also auch eine kleine Lebensversicherung da, auch wenn das jetzt ein Savic-Eigentor dann war.
Ja, aber wenn Thomas da nicht hingeht, also anders, er geht ja dahin, um den Ball zu machen und Savic muss ja hin, um ihn irgendwie abzuwehren und bei der Grätsche springt ihm, glaube ich, der Ball ans Knie. Also Savic ist da kein Vorwurf zu machen und Thomas hat seine Füße tatsächlich bei dem Tor auch wieder im Spiel. Denn wenn er da nicht den klasse Lauf macht an den ersten Pfosten, ich mag sowas übrigens sehr, typische Mittelstürmerläufe an den ersten Pfosten, dann die scharfe Hereingabe, etwas, was mir bei Barca viel zu oft abgeht, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Also Thomas hat sich wirklich der Kauf gelohnt und man sieht, das ist ein Knipser, der weiß, wo das Tor steht, der hat einen Riecher für Situationen, den genau so ein Stürmer braucht, eigentlich jedes Team, vor allem bei Espanyol, aber es reichte eben wieder nicht. Ne? Es war ein Punkt. Leistung war gut, die Leistung ist fast immer gut bei Espanyol, außer bei Valladolid letzte Woche waren sie schwach. Ansonsten sind sie wirklich sehr, sehr schwer zu schlagen, wirklich ein unbequemer Gegner. Der Spirit im Team stimmt, auch der Plan von Trainer Abelardo stimmt, aber eben ein Punkt als Tabellenletzter ist halt ein bisschen dünner.
Es gab auch noch Aluminium-Szenen, einmal so doppelte Aluminium-Szene bei Atletico, als erst Felix und dann Morata irgendwie aus einem Meter so rangestochert hat an den Pfosten, aber auch Espanyol hatte Pech oder anders gesagt, Atletico hatte Oblak, denn der hat von Victor Sanchez einen Traumschuss, eigentlich auch fast Traumtor, noch irgendwie mit der Fingerkuppe so an die Latte gelenkt, sonst hätte der auch vielleicht nur reingehen können mit Unterlatte.
Ja, das sieht man also mal. Pech. So einen guten Torwart im Tor haben ist nicht ganz so verkehrt.
Ja, das weiß man bei Atletico.
Das weiß man auch bei Barca und bei Real mittlerweile, ja.
Mittlerweile, ja. In der Schlussphase dann noch eine kleine strittige Szene. So, Vulai wurde da von Lodi so am Trikot gezogen, dass er in eine Flanke nicht mehr reinspringen konnte. Wurde sich, glaube ich, nicht groß angesehen oder thematisiert. Und zumindest hat es ein bisschen nach Elfmeter gerochen. Aber es sollte dann dabei bleiben. Und trotz 9:5 Abschlüssen nur 1:1 zwischen den beiden kleineren Teams aus den beiden großen Städten in Spanien.
Übrigens, die 11. Punkteteilung von Atletico. Remikönige, genau, genauso viele wie Valladolid, ich wollte es gerade sagen. Also das ist schon ein bisschen viel für jemanden, der klar mindestens die dritte Kraft in Spanien sein will. Ne? Ja. Zuletzt sogar immer wieder vor Real Madrid landete und Zweiter wurde. Also 11 Unentschieden. Boah, das sieht man wieder. Ne? Sie haben jetzt die Stürmer wieder zur Verfügung, aber sie müssen da nach vorne einfach ein besseres Spiel aufziehen. Denn wenn es nicht mal gegen den Tabellenletzten reicht, ne?
Trotz aller 6 Offensivkräfte auf dem Platz, das ist unentschuldbar. Unentschuldbar ist dann auch eben von Simeone die schwächste Punktebilanz in seiner Ära oder Zeit bei Atletico. Nur 44 Zähler aus 26 Partien. So wenig gab es noch nie unter El Cholo. Und mal sehen, wie er da noch wackelt, ob es noch gegen Liverpool reicht oder ob da Liverpool eine kleine, nicht ein Wunder schafft. Wir müssen ja nur ein 1-0 aufholen, aber
da könnte es noch unangenehmer werden. Wird auf jeden Fall spannend, weil Liverpool ja am Wochenende das erstmals verloren hat in der Saison. Ihre erste Niederlage. Also die sind auch nicht so super beieinander. Die sind auch nicht so super gut drauf jetzt. Ne? Also das wird, glaube ich, wirklich ein spannendes Spiel. Denn Atletico nochmal, die müssen halt jetzt nicht gewinnen. Die unentschieden Könige, denen reicht ein Unentschieden in Anfield. Also sie müssen wirklich nur verteidigen, mauern, bolzen, Zeit schinden, dreckig sein. Genau das, was sie eben so gut wie vielleicht fast kein anderer können. Ausnahme Getafe, die können das noch ein bisschen besser aktuell, auf die kommen wir gleich. Aber ich sehe da wirklich ein bisschen Chancen, denn Liverpool schwächelt und Atleti muss nur Atleti sein. Also wird spannend.
Ja, das Anfield.
Wird spannend.
Mal sehen.
Ich glaube, das
du hast Getafe.
Ja, ich wollte sagen, ich glaube, dass sie unterm Strich vielleicht rausfliegen, aber dass es wirklich eng wird. Also irgendwie so ein 2-0 oder so, ne, für Liverpool. Also wirklich ein super enges Spiel erwarte ich da schon. Wird spannend.
Schauen wir noch. Du hast Getafe angesprochen, da kommen wir gleich zu. Und dann gibt es noch den Aufreger des Spieltags. Ihr wisst ja, kurzer Werbeblock.
Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache. Die behalten wir lieber für uns.
Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme.
Hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen oder sagst du, okay, ich möchte in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden?
Bettina Utzler und Robert Cordes, Sexualtherapeuten des Instituts für Beziehungsdynamik Berlin, sprechen das an, was sich sonst keiner traut. Professionell, einfühlsam, kompetent.
Wir sehen die Welt danach anders, wir sehen Beziehungen danach anders, wir sehen uns selbst auch anders.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Schräglage. Der Podcast zur Weltmeisterschaft in der MotoGP, der Moto2 und der Moto3. Nach jedem Rennen begrüßt Andreas Thies seine Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com und analysiert das Rennwochenende. Schräglage. Jetzt abonnieren auf
meinsportpodcast.de.
Das gab es noch nie. 45 Punkte für den FC Getafe nach erst 26 Partien. Das ist die beste Saison in Getafes Geschichte, wobei ich jetzt gerade nicht ganz sicher bin, ob overall insgesamt oder erst nach 26 Spieltagen, egal. Sie spielen eine unglaubliche Saison, haben tatsächlich auch Ajax Amsterdam aus der Europa League gekegelt und das gar nicht mal unverdient. Und jetzt sind weiter oder träumen weiter vom Champions League-Traum. Vierter Platz, eben ein Punkt hinter Sevilla, ein Punkt vor Atletico. Das verlangt uns nach wie vor Respekt ab, auch wenn Getafe nicht für den allerschönsten, attraktivsten Fußball fehlt. Aber es zeigt ja schon mal diese Mörderstatistik nach dem Europa League-Spiel gegen Spielen gegen Ajax. Ajax hatte das Spiel, das Auswärtsspiel mit den wenigsten Torschüssen und das Heimspiel mit den wenigsten Torschüssen gegen Getafe. Das sagt ja schon mal, ja, verteidigen können sie, oder Alex?
Ja, verteidigen können sie, ja. Kurz zur Punkte-Ausdingsung, wie nennt man das? Zu den Punkten, den sie geholt haben. Es sind natürlich die besten, die meisten Punkte nach 26 Spielen. Denn letztes Jahr waren sie ja Fünfter, fast Vierter mit 59 Punkten. Ja, also es war schon ihre beste Saison, aber eben zu diesem Zeitpunkt jetzt ist es die stärkste Saison in der, ja, gar nicht mal so ausreichend langen La Liga-Historie, denn ich glaube, sie spielen erst, keine Ahnung, 12 Jahre in La Liga oder overall. Also, nee, es ist nicht so viel. Ne? Dementsprechend umso erstaunlicher, wie stark sie diese Saison sind. Hätte ich so nicht kommen sehen. Ajax haben sie wirklich zermürbt über beide Spiele. Das waren typische Getafe-Spiele. Also, klar, so in Gesamteuropa, wahrscheinlich nicht nur in Deutschland, belächelt man diesen Verein noch oder hat ihn nicht auf dem Schirm. Irgendwo auch völlig zu Recht, das ist kein Glamour-Verein, es ist kein wirklicher Traditionsclub wie viele andere Vereine, ne? Valencia oder dergleichen. Aber mit ihren Mitteln machen sie Herausragendes, da muss man schon den Hut vorziehen. Nochmal, es ist nicht der attraktivste Fußball, meine Sache ist es eher nicht, völlig überraschend, aber sie holen das Maximum raus und sie zermürben die Gegner eben so, dass diese eben kaum eine Chance haben und auch kaum Torchancen haben. Und auch das war wieder der Fall in Mallorca. Mallorca hatte, ich glaube, einen Schuss aufs Tor beim 0:1. Also daheim. Absolut chancenlos im Sinne von, nicht weil sie an die Wand gespielt werden, sondern eben weil sie sich keine Torchancen gegen dieses bissige, giftige Getafe herausspielen können. Die Mauer nicht mal unbedingt, sondern es ist wirklich, das Pressing ist stark im Mittelfeld, die Arbeit gegen den Ball, sie arbeiten als Einheit, sie sind giftig, sie sind unbequem, sie sind unfassbar laufstark. Also es ist wirklich eine Mannschaftsleistung, die da jegliches Lob verdient. Nochmal, wieder gewonnen, Ajax aus dem Wettbewerb geworfen, durch eben zwei solche typischen Getafe-Spiele, auch jetzt wieder in Mallorca. Und irgendwie sind sie dann immer vom Tor eiskalt. Auch so, auch das können sie gut.
Effektiv.
Sie sind super
und das,
effektiv.
Obwohl jetzt Mata, Angel, Molina diesmal mal nicht getroffen haben. Sie haben ja diesen starken Sturm, 3-Zack. Diesmal war es eine Flanke und da hat dann Maximovic per Kopf getroffen. Das war ja auch schon das 10. Kopfballtor für Getafe in La Liga. Nur Osasuna hat genauso viele, also auch da liegt eine Stärke. Lange Bälle schlagen sie gerne, sind auch mit dem Kopf oft dann zur Stelle.
Und sind wieder Vierter durch den Sieg. Ne? Also auch da, der Patzer von Atletico, den haben sie ausgenutzt. Also Atletico wirklich, die müssen aufpassen, nicht die Champions League zu verpassen, ohne Witz. Also sieht man ja jetzt, klar, Sevilla ist immer so ein bisschen volatil, die sind sehr launisch, aber Getafe ist absolut...
Wie volatil?
Ja,
launisch,
wackelig. Aber Getafe ist absolut ernst zu nehmen und im Nacken Atleticos ist Real Sociedad mit nur 43 Zählern, also ein Punkt weniger, 2 Punkte Rückstand auf Rang 4. Dann kommt jetzt Valencia, die wieder gewonnen haben, dafür kommen wir gleich. Also, puh, das ist super, super spannend, der Kampf um nicht nur Europa, sondern um die Champions League.
Tja. So. Du willst noch über Valencia reden?
Ja, ich wollte nur kurz sagen, die haben endlich wieder gewonnen, ihre Negativserie, ihre Horrorwoche beendet. Mit 2 Klatschen bei Atalanta und bei Real Sociedad. Davor gab es eine Klatsche in Getafe, also 3 Klatschen 0-3. In 3 oder 4 Spielen, also wirklich Horrorwochen für Valencia. Und die hatten ein bisschen einen dankbaren Gegner, würde ich jetzt fast schon sagen, in Betis. Für die geht es um wenig, bei denen stimmt wenig. Gut verteidigen können sie nicht. Und so gab es ein 2-1 für Valencia, stand ja 2-0 bis zur 90. Also das 1-2 war dann nur Ergebnis Kosmetik. Valencia daheim übrigens noch ungeschlagen. Ich glaube, die Bilanz ist 8-6-0 jetzt. Also in Heimspielen immerhin läuft es bei Valencia, auswärts sind auch die sehr launisch, sehr unstetig. Aber der Sieg super wichtig für Los Che, denn sie schnuppern auch wieder an Europa und an die Champions League. 4 Punkte, ne, auf Getafe.
Schnuppern.
Ja, aber einfach wichtig, da dran zu bleiben, denn auch die haben natürlich das Ziel Champions League. Also du siehst da, wie viele Mannschaften da wirklich in die Königsklasse rein wollen und eben, aber auch wie immer ständig patzen, ne? Also.
Betis auch wieder enttäuschend dünn. Die hatten zwar mehr Anteile, mehr Ballbesitz, auch mehr Zweikämpfe gewonnen, aber irgendwie die PS wieder nicht auf die Straße bekommen und jetzt mal wieder verloren und jetzt geht's als nächstes, kommt dann Real Madrid nach Sevilla. Also die taumeln auch ziemlich und es waren ja zwischendurch mal früh in der Liga im Abstiegskampf mit drin, dann sich ein bisschen wieder hochgekämpft, jetzt wieder nur Rang 14, 30 Punkte.
Die dümpeln da
kann man nicht mehr viel erwarten.
Nee, die dümpeln da im Mittelmaß und ich glaube auch für Rubi wird's richtig, richtig eng, ob sie ihn jetzt in der Saison entlassen, also während der Saison, sei mal dahingestellt, einfach weil es um so wenig geht. Also wirklich ab, ich meine, sie haben jetzt 8 Punkte Rückstand auf Mallorca, den ersten Abstiegsrang. Ich glaube nicht, dass sie da unten noch reinrutschen werden, aber es ist viel, viel, viel zu wenig. Sie sind noch schlechter als letztes Jahr. Sie haben ja Setien entlassen, weil eben, ja, weil zu wenig bei rumsprang, weil sie eben Europa ausgegeben haben und Setien nur, ich glaube, am Ende 10. wurde. Und jetzt sind sie also noch schlechter. Dementsprechend könnte ich mir da vorstellen, dass Ruby fliegt, entweder mitten in der Saison oder am Saisonende, denn das ist einfach nicht gut genug. Also ich glaube 6 Spiele oder 5 haben sie jetzt nicht gewonnen. Das ist viel zu wenig für Betis Ansprüche.
Gut, wollen wir zum nächsten großen Thema.
Ja.
Aufreger des Spieltags. Auch das war eigentlich fast Spiel des Spieltags verdächtigt, wobei nur ein Tor gefallen ist, aber dafür war ansonsten einiges los, allein 13 gelbe Karten und ja, kann man sich auch nochmal die DAZN-Highlights eingeben, allein schon wegen dieser 2 strittigen Szenen. Erstmal, Athletic Bilbao hat nach 4 Niederlagen und insgesamt 10 Ligapartien ohne Sieg endlich mal wieder gewonnen. Villarreal wurde mit 1-0 bezwungen und das in einem durchaus auch launischen Kick. Also es gab Chancen auf beiden Seiten. Paco Alcácer hat auch noch einen versemmelt für Villarreal. Iñaki Williams wurde eingewechselt und da ging es dann erst so richtig ab. Da kam es dann sogar zu 2 Aufregern des Spieltags. Also nach einer ersten Hälfte, die kann man eigentlich komplett ausblenden, wo außer ein paar gelben und Fouls nichts passiert ist, war es dann in der zweiten Hälfte soweit. Iñaki Williams, eben eingewechselt mit wahrscheinlich auch Wut im Bauch, geht er so in den Strafraum mit dem Ball und drischt dann auch den Ball irgendwie rein, schießt Torres an und der, was war das, der Ellenbogen, hatte ja auch seine Arme angelegt, so hinterm Rücken, aber da eben aus einem Meter angeschossen in der 53. Minute und was gab's?
Elfmeter, Handelfmeter. Für mich der schlimmste Handelfmeter, den ich mindestens in dieser Saison gesehen habe. Es gab viele strittige Handelfmeter, nicht nur in Spanien, natürlich auch Bundesliga. Aber für mich ist das wirklich die Krönung der schlechten und falschen Handspielentscheidung. Also Pau Torres nimmt tatsächlich extra die Arme hinter den Rücken, so wie man es ja, wie es die Spieler mittlerweile immer machen, um eben diese Handspiele zu vermeiden. Teilweise schränken sie sich ja in ihrer Bewegungsmöglichkeit dann ein, laufen da rum wie Pinguine, das sieht immer tollpatschig und dämlich aus, aber sie machen es ja eben aus diesem Grund, um ein Handspiel zu vermeiden, um nicht angebolzt zu werden.
Wie Escudero dann, von Osasuna, auch Arm angelegt, trotzdem.
Aber er verschränkt sie extra hinter den Rücken, also er zieht sie auch noch weg und versucht sie. Ne? Er hat sie hinterm Rücken und aus einem Meter wird ihm der Ellenbogen angeschossen. Ich habe den Screenshot auf Twitter gepostet. Videos darf man ja nicht posten, sonst wird mein Account gesperrt. Dementsprechend habe ich nur einen Screenshot gemacht. Da sieht man es auch. Der Ellbogen steht ja natürlich raus, weil, hallo? Ne?
Anatomie.
Er wird angebolzt, hat die Hände hinterm Rücken und es gibt trotzdem Elfmeter. Trotz VAR schaut sich das an. Ich glaube, sogar er hat sich das angeschaut, der Schiedsrichter, und gibt trotzdem VAR. Also das ist der schlimmste Elfmeter, den ich in der ganzen Saison, vielleicht in Jahren, gesehen habe. Ja. Ist mir absolut unbegreiflich, wie man da Elfmeter geben kann, vor allem in Zeiten des VAR. Und als ob das nicht schlimm genug wäre, gab es noch einen zweiten Handelfmeter wieder gegen Villarreal später.
Ich will noch kurz hinzufügen, wir sind ja da gerne im Streit und ich sage, Hand ist eben Hand und so ist die Regel, auch wenn ich es nicht ganz nachvollziehen kann. Aber da, der Spieler macht die aktive Bewegung und was sollen sie noch machen? Also man kann nicht ohne Arm auflaufen und dann wirklich unterm Trikot verstecken die Arme, das ja, geht nicht, das kann man nicht pfeifen.
Auf meinen Twitter hat jemand ironisch geschrieben, ja, er ist ja selbst schuld, warum hat er auch Arme? Ja, so. Und im Endeffekt fasst das die Szene wirklich tragikomisch zusammen. Der Mann nimmt die Arme hinter den Rücken, damit er nicht angeschossen wird, und dann wird ihm an den Ellbogen gebolzt aus einem Meter Entfernung. Und das gibt Elfmeter. Ohne Witz, das ruiniert den Fußball, solche Entscheidungen. Trägt nur eben dazu bei, dass sich in Spanien ja immer wieder Verantwortliche und Spieler und vor allem aber die Vereine selber ja aufregen. Wir haben das immer wieder thematisiert, ne? Da gibt es dann immer Twitter-Posts und Tweets und Pressemitteilungen, wo sich Vereine aufregen und sagen, ja, wir wissen nicht, warum da gepfiffen wurde und da nicht. Wir fühlen uns betrogen. Genau aus diesem Grund, weil es solche hanebüchen schlechten Handspielentscheidungen gibt. Furchtbarer Call. Es stand zu dem Zeitpunkt 0-0. Dementsprechend war das dann das 0-1, denn der Elfmeter wurde verwandelt und am Ende hat Villarreal das Spiel verloren und auch die kämpfen um Europa. Also wirklich bittere Niederlage, sprich, da wird wirklich massiv eingegriffen der Elfmeterpfiff hat massive Auswirkungen, sagen wir es mal so. Ja, als ob es nicht schlimm genug wäre.
Es gab da noch einen Elfmeterpfiff.
Genau, als ob es nicht schlimm genug wäre, gab es noch einen zweiten.
Ja. 64. Minute, da war dann Raul Albiol, der Täter, sag ich mal, der irgendwie, ohne dass er es gesehen hat, geht zum Luftzweikampf hoch, nimmt eben dann auch ein bisschen die Arme mit hoch, sieht es gar nicht und wird dann, was war es, angeköpft, sein Oberarm.
Ja,
also. Das dann für mich schon eher nachvollziehbar, weil mach die Arme halt, versuch sie nicht mit hochzunehmen.
Ja, aber das ist ja genau das ist eine normale Körperhaltung beim Kopfball. Wenn du zum Kopfball, wenn du Fußball spielst und zum Kopfball hochgehst, nimmst du die Arme als Stabilität
mit. Aber das haben sich doch viele Profis schon abgewöhnt, weil sie.
Ja, aber wie willst du denn hochspringen ohne deine. Also, er springt ja hoch, um in die Luft zu kommen mit den Armen. Das ist eine ganz natürliche Körperbewegung. Sieht den Ball dann nicht, verpasst den Ball.
Mit angewinkelten Armen
springen. Ja, das zeig's mir mal. Auf jeden Fall verpasst er den Kopfball. Und steht dann mit dem Rücken in der Luft, ist er dann mit dem Rücken zum Ball und wird dann vom Gegner an den Arm, der halt gerade durch die Luft so ein bisschen schwingt, also nicht mal irgendwie groß über dem Kopf, sondern wirklich nur so ein bisschen eben zur Stabilitätsgewinnung, wird dann angeköpft, auch da wieder aus 14 Zentimeter wird er angeköpft. Und auch das gab wieder Elfmeter. Also ohne jetzt zu polemisch klingen zu wollen, in Spanien ist das ja oft der Fall, dass ein Schiedsrichter eine Pause bekommt, wenn er schlimme Fehlentscheidung trifft. Dieser Schiedsrichter bei dem Spiel hat eine Pause verdient nach seinen zwei Entscheidungen. Das war wirklich gerechtfertigt. Und damit man ihm dann die Handspielregelung nochmal in Ruhe erklärt, denn das sind absolut hanebüchene Elfmeterpfiffe, da bleibe ich dabei.
Ja. Natürliche Bewegung ist das so und das haben Spieler schon immer gemacht, aber viele haben sich es abgewöhnt, weil man sich es auch abgewöhnen kann. Das ist genauso wie, dass man im Lauf, wenn der Gegenspieler an einem dran ist, dass man da nicht Schwung holt mit den Armen und dann irgendwie nach links und rechts wedelt, weil dann schnell mal ein Arm im Gesicht landet und das haben sich die Spieler auch abgewöhnt. Und so musste auch so ein Erfahrener wie Albiol auch ein bisschen vorsichtiger sein, dass er die Arme zumindest nicht über Schulterhöhe nimmt, weil im Endeffekt war es dann
ja, aber nichtsdestotrotz wird er ja angeköpft bzw. angeschossen. Und das ist ja der Punkt. Du kannst ja nichts dafür, wenn du angeschossen wirst, in dem Sinne. Und man wird halt immer mal angeschossen. Das hat man ja auch gesehen. Selbst wenn man die Arme anwinkelt, kann man angeschossen werden. Oder hinter dem Rücken verschränkt, kann man angeschossen werden. Dementsprechend furchtbar, wie die Spanier diese Regel auslegen. Vor allem aber, dass sie es auch immer anders machen. Also dieser Elfmeter wurde tatsächlich auch vorher schon gegeben. Ich kann mich erinnern, dass Getafe einen ähnlichen Elfmeter genauso bekommen hat. Gleichzeitig gibt es aber auch Schiedsrichter, die diese Elfmeter völlig zu Recht nicht pfeifen. Und deswegen wundert mich dann nicht, dass die Spieler dann überhaupt nicht mehr wissen, was los ist, weil eben in einem Spiel so gepfiffen wird und im anderen so. Also da fehlt völlig die Konsequenz und die Konstanz bei den Entscheidungen. Dementsprechend, wie gesagt, wundert mich das nicht, dass alle verwirrt sind, ob der Handspielregelung. Das ist wirklich ein Problem in Spanien.
Immerhin hat Villarreal in Sergio Asenjo einen absoluten Torhüter-Killer in der Liga. Ich glaube, er ist der aktive Torhüter mit den meisten Elfmeterparaden in La Liga. Und Iñaki Williams ist dann aus Elfmetern an ihm gescheitert. So blieb es nur beim 1-0. Trotzdem bitte, aber Asenjo hat auch ein starkes Spiel gemacht. Einige Schüsse der Hausherren noch abgewehrt. Aber trotzdem hat es nicht gereicht für einen Punktgewinn.
Ja, im Endeffekt war es zu wenig. Und wie gesagt, für Villarreal richtig bitter, denn die kämpfen um Europa. Und durch diese Niederlage haben sie jetzt 5 Punkte Vorsprung auf Rang 6. Ne? Ja. Also
Jo. Aus diesem Spiel gibt es noch eine absolute Mega-Statistik, die hat mich auch ziemlich umgeworfen. Ich weiß nicht mehr, ob ich dich da irgendwie was fragen kann, weil da kommst du ja niemals drauf. Ha. Oder kommst du drauf, dass es etwas Unglaubliches in diesem Spiel gab?
Die meisten gelben ever?
Nee. Es war das erste Mal seit der Saison 2008-09, dass sich auf dem Feld in den beiden Startformationen 22 Spieler gegenüberstanden, die alle in Spanien geboren sind.
Oh, das wusste ich nicht.
Das finde ich krass. Ist ja bei Bilbao jetzt gar keine große Überraschung. Die waren ja auch 2008-09 mit involviert, als da Bilbao gegen Numancia gespielt hat, also nur mit in Spanien geborenen Spielern. Und jetzt eben auch Villarreal, wo man ja auch weiß, die haben hier ja, Cazorla, Albiol zurückgeholt und so weiter, Paco Alcácer, Moreno, bla bla bla. Trotzdem, wow, das ist gegen den modernen Fußball oder nicht unbedingt etwas, was man erwartet.
Ja, tatsächlich, die Chance ist am größten, das gegen Athletic Club zu schaffen, denn die spielen halt einfach immer mit 12 Basken oder Spielern, die eben Wurzeln im Baskenland haben. Ja. Dementsprechend. Aber erstaunlich, absolut. Habe ich euch nicht gewusst. Schön. Freut mich ja immer, wenn du solche Statistiken auspackst, die mich völlig überraschen und die mich staunend zurücklassen.
Gerne, schön. Ist natürlich alles, liebe Zuhörer, auch von Twitter, Pedro Martin oder sein Username ist der Pedrito en Números. Dem kann man da gerne folgen, sofern ihr des Spanischen mächtig seid. Aber er haut schon immer sehr viel raus. Da muss man auch ziemlich viel sieben, um da mal ein paar coole oder ein paar solch so besondere Statistiken wie eben 22 in Spanien geborene Spieler herauszufinden.
So ist es. So, was hat man
haben
noch?
Haben wir noch was herauszufinden?
Ich überlege gerade. Eibar, richtig guten Satz gemacht. 3-0 gegen Levante war für die super wichtig. Können wir ja noch kurz erwähnen. Denn auch die waren ja richtig dick unten drin durch ihren Sieglos-Serie, sind jetzt 5 Punkte vor Mallorca. Für Mallorca ist das 0-1 natürlich bitter, die bleiben auf dem Abstiegsrang. Leganés daheim, wichtiges Spiel gehabt gegen Alaves, nur 1-1. Muss man auch erwähnen, denn die kommen da unten nicht raus, das gebeutelte Leganés. Ne, die, ja, ich habe Mitleid mit denen, habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Die tun mir echt leid, dass ihnen da die zwei Top-Angreifer weggekauft, weggeschnappt wurden. Mhm. Für die war das ein wirklich wichtiges Spiel. Nur 1-1 gegen Alavés, das sind eigentlich genau die Spiele, die du gewinnen musst. Ne? Daheim gegen so kleine Teams, auswärtsschwache Teams wie Alavés. Ja, lagen sogar zurück, konnten dann noch einen Punkt retten, Lega. Also, ja, bitter für die ein bisschen, also auch da zu wenig. Celta nur 0-0. Ich glaube, das Spiel kann man vergessen, aber erwähnen kann man es trotzdem. Einfach nur, ja, dass Celta eben über dem Strich bleibt, hat jetzt 3 Zähler Vorsprung vor Malle. Also auch der Abstiegskampf bleibt eng. Eben die letzten 4 konnten allesamt nicht gewinnen. Es bleibt spannend in La Liga, Nils.
Und jetzt ist erstmal nicht La Liga angesagt, auch nicht Champions League, sondern es ist keine spielfreie Woche, sondern es geht im Pokal weiter. Bilbao hat das Hinspiel gegen Granada ja mit 1-0 gewonnen. Da kommt es dann am Donnerstag in Granada zum Rückspiel. Und Real Sociedad ist schon am Mittwoch zu Gast bei Zweitligist Mirandés im Einsatz. Dort ging das Hinspiel ja 2-1 für Real Sociedad aus. Also mal sehen, wer sich da für das Finale im April qualifiziert. Es sieht nach Bilbao gegen Real Sociedad, also baskisches Derby, aus. Es hat ja nicht gemangelt an Überraschungen bisher in La Liga.
Genau, das wäre ein Knaller, oder? Dieses Derby, dieses Basken-Derby, dieses Heißblütige. Das im Finale zu sehen, wäre, glaube ich, auch für den neutralen Fan eine tolle Sache. Aber die Spiele sind ja so ausgeglichen. Also ich könnte mir gut... Ich tippe auf Verlängerung Granada gegen Athletic Club. Denn so ein 1-0 Granada ist auf jeden Fall drin. Dann gibt es Verlängerung. Beim anderen Spiel, denke ich mal, kommt Real Sociedad weiter, denn denen reicht ja sogar ein Unentschieden. Mirandés ist übrigens bekannt dafür, Unentschieden zu spielen. Ich glaube, das sind die Mannschaft in La Segunda, die meisten Unentschieden haben. Auch diese Woche wieder Unentschieden gespielt. Also, die sind bissig, schwer zu schlagen. Super Runde gespielt in der Copa. Ne? 3 Erstligisten rausgeschmissen. Super unbequem. Also, da ziehe ich meinen Hut vor. Aber ein Unentschieden würde ja den Basken reichen. Und sie sind natürlich klar Favorit. Dementsprechend tippe ich mal auf Real Sociedad im Finale und dann schauen wir mal, ob es wirklich das Baskenderby gibt.
Dann schauen wir auch mal am Wochenende. Da muss dann Real Sociedad tatsächlich schon direkt ins Camp Nou. Mal sehen, wie fit sie dann noch sind. Müsste eigentlich reichen für eine Überraschung, aber Vielleicht kann da Barca direkt wieder vorlegen und Madrid unter Druck setzen, die dann am Sonntagabend bei Betis im Einsatz sind. Was haben wir noch an dem Spieltag? Atletico gegen Sevilla, so das Champions League-Verfolgerduell in der Tabelle, sehr spannend, auch am Samstag um 16 Uhr schon.
Ja.
Die trennen ja bisher nur aktuell 2 Punkte, nur die beiden. Oh, der Rollerfahrer hier. naja, Madrid. Ja, ansonsten, Getafe dürfte gegen Vigo gewinnen. Ne, dies, das.
Ja. Hast du noch was? Ich hab noch was.
Oh.
Bist du jetzt überrascht?
Ja.
Nee, ich wollte nur sagen, für Barca ein bisschen glücklich, dass Real Sociedad unter der Woche spielt. Dadurch werden die ein bisschen müde sein. Während Barca sich jetzt eine Woche ausruhen kann. Ist ja auch nicht so gewöhnlich für den FC Barcelona, ne? Sich mal wirklich komplett eine Woche, auch für Real Madrid natürlich nicht, sich komplett eine Woche auf den Gegner vorbereiten zu können, während dieser Gegner eben spielt. Das kommt ja eigentlich fast nie vor, wenn man ehrlich ist. Dementsprechend, ja, tut das meinem FC Barcelona hoffentlich ein bisschen gut. Aber natürlich trotzdem super, super schweres Spiel gegen Real Sociedad, ne? Auch wenn es im Camp Nou ist, aber das wird ein kleines Partidazo, genauso wie Atleti gegen Sevilla. Auf die Spiele freue ich mich.
Gut, vielleicht gibt es wieder eine Überraschung, wie Real Sociedad, als sie im Bernabeu waren, zumindest im Pokal. Tja, Klassikosieger, ich glaube, ich lege mich jetzt nochmal hin, ich bin echt müde. Aber
dann mal sehen. Gönn dir ein Klassikosieger-Schläfchen, Nils.
Ja, das habe ich verdient. Ja. 1 Punkt Vorsprung in der Tabelle, Klassiko für die Blancos. Und jetzt gilt es erst recht, diese Meisterschaft ist jetzt absolute Pflicht. Mal sehen, wie das nach Jornada 27 aussieht. Ob ich da immer noch Sü sage oder ob ich mir Ronaldo wieder als Gast auf die Tribüne wünsche. Schauen wir mal.
Schauen wir mal.
So, Herrschaften, danke fürs Einschalten, wie immer. Wir waren Tiki Taka von meinsportpodcast.de. Folgt uns gerne bei Google Podcasts, bei Apple Podcasts. Ihr kennt auch mittlerweile hoffentlich alle die Football Was My First Love App. Dort kann man uns abonnieren. Lasst uns gerne mal Kommentare da. Jetzt in Madrid haben wieder mich ein paar Leute gefragt, ob man uns auch mal Fragen stellen kann. Aber natürlich, dafür gibt es ja dann auch Twitter und Instagram, wo man uns immer Fragen stellen kann. Und das können wir dann vorab schon beantworten oder hier im Podcast. Also danke für euren Support. Alex, du noch?
Ja, ich wollte auch die Leute motivieren. Haut Fragen raus. Belästigt uns auf Social Media mit euren Anliegen, mit euren Fragen, mit euren Hinweisen, vielleicht mit eurem Lob oder aber mit eurer Kritik. Das liegt natürlich ganz bei euch. Also nicht zögern. Keine falsche Scheu da. Bitte uns gerne anschreiben. @tikitakapod, @AlexTroika und @NilsKern17. Ist das korrekt?
So ist es.
So ist es.
So ist es. Gut.
In diesem
Danke fürs
Sinne.
Einschalten. Schöne Woche. Und dann, ja, bis nächsten, mal gucken, Montag oder so.
Hasta la próxima. Ciao, ciao. Ciao.
Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit TennisTourTalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de. Tiki-Taka, der La Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt. Tiki-Taka auf meinsportpodcast.de. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns.
Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme.
Hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen oder sagst du, okay, ich möchte in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden?
Bettina Utzler und Robert Cordes, Sexualtherapeuten des Instituts für Beziehungsdynamik Berlin, sprechen das an, was sich sonst keiner traut. Professionell, einfühlsam, kompetent.
Wir sehen die Welt danach anders, wir sehen Beziehungen danach anders, wir sehen uns selbst auch anders.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Punk in all seinen Facetten. Mit
Felix Amrain.
In der aktuellen Ausgabe Papala Punk spreche ich mit Rodi und Marco von der Press-Punk-Band 100 Kilohertz. Die haben gerade mit Stadtland Flucht ein neues Album herausgebracht und außerdem sogar zwei Record-Release-Shows gespielt. Wie es ist, aktuell Konzerte zu spielen und wie die Entstehungsgeschichte des Albums ist, hört ihr im aktuellen Podcast.
Auf meinmusikpodcast.de.